Ich möchte wie meistens bei den Vorträgen zwei Vorbemerkungen machen. Erste Vorbemerkung: Wir leben in einem Jahrhundert des Existenzialismus. Wir haben eine geistesgeschichtliche Tendenz in diesem Jahrhundert gehabt, dass verschiedene Philosophen existenzialistische Theorien aufgestellt haben, Anfang dieses Jahrhunderts. Jean-Paul Sartre, Camus und andere. Und es ist meistens so, dass der Weg geht über die Philosophie hin zur Theologie. Da sind oft so interdisziplinäre Brücken zwischen Philosophie und Theologie. Und was mal in die Theologie reingekommen ist, geht dann meistens auch mit Zeitverzug in die Gemeinde Jesu hinein. Wo die Gemeinde nicht wachsam ist, die Dinge nicht an der Bibel prüft und unterscheidet, da geht es hinein in die Gemeinden. Und so haben wir im geistesgeschichtlichen Bereich unserer Tage, in unserer Gesellschaft heute, den Existenzialismus ganz weit verbreitet, dass der Mensch im Mittelpunkt steht mit seiner Sinnfrage, mit der Daseinsbewältigung, auf die dann ganz verschiedene Antworten gegeben werden. Darauf können wir jetzt heute Abend nicht eingehen. Und wir haben auch im religiösen Bereich den Mensch im Mittelpunkt mit seiner religiösen Erfahrung. Die Erfahrung wird heute ganz groß geschrieben. Es ist nicht so sehr die Frage, was sagt die Bibel? Zur Zeit der Reformation, zur Zeit eines Martin Luther, war noch die Frage viel mehr im Vordergrund, was sagt die Heilige Schrift? Und mit Einbruch der Aufklärung und mit dem Fortlaufen bis in unser Jahrhundert zum Existenzialismus hin, ist jetzt mehr die Frage, was kann ich erleben? Was kann ich erfahren? Darum haben wir heute eine Erfahrungswelle. Darum hat man die fernöstliche Mystik so leicht transportieren können zu uns. Alle Menschen sehen sich nach Erfahrung. Darum hat die Drogenwelle so eine Verbreitung gefunden, übersinnliche Erfahrung. Darum haben wir heute im Bereich Spiritismus so eine Offenheit. Im Bereich Okkultismus, außersinnliche Erfahrungen werden gesucht. Es geht um die Erfahrung. Existenzialismus. Und genau das Gleiche haben wir also auf religiös-christlichem Gebiet. In der Pfingst- und charismatischen Bewegung tritt sehr stark die persönliche, religiöse, christliche, fromme Erfahrung in den Vordergrund. Was kann ich da erfahren? Was kann ich da erleben? Wie fühle ich mich dabei? Was bringt mir das? Das rückt alles stark in den Vordergrund. Und darum möchte ich gleich zu Beginn ein zweites sagen. Wir sollten heute Abend nicht auf der Erfahrungsebene argumentieren. Wenn jetzt der eine aufstehen würde von uns und sagen, das habe ich erfahren, ich war in dem Kreis, ich war in der Veranstaltung, da habe ich Folgendes erlebt oder ich war zu Hause in meinem Kämmerlein und habe meditiert und dabei ging mir das auf. Das ist der Bereich der Erfahrungen, sondern wir wollen argumentieren von der Bibel her, von der Schrift her. Argumentation auf der Erfahrungsebene kann hier und da mal sein, auch ein Erfahrungsaustausch, aber es ist wichtiger zu fragen, was sagt das Wort Gottes, was sagt die Heilige Schrift auch zu dieser Thematik. Nun habe ich letztes Mal bereits angekündigt, dass wir heute Abend beginnen wollen mit einem Teil, den habe ich überschrieben, positive Aspekte der Pfingst- und charismatischen Bewegung oder was können wir lernen? Wo können wir uns Scheiben abschneiden, vielleicht sogar dicke Scheiben abschneiden in dieser Bewegung? Und ich bringe jetzt hier 10 Punkte. Ich habe absichtlich noch die Liste nach unten offen gelassen. Ich bin gerne bereit, da noch was zuzufügen, wenn mir das jemand wirklich glaubhaft versichern kann und begründen kann. Eine ganze Reihe Dinge, die ich positiv sehe, will ich jetzt einfach mal nennen. Ich kann sie nicht alle bis in Einzelheiten absichern nach rechts und links, aber ich will mal diese Dinge anführen und vielleicht bleibt dem einen oder anderen da der Atem weg, wenn er jetzt manche Punkte liest, was wir da alles positiv abgucken können. Das Wichtigste ist für mich, dass in der Pfingst- und charismatischen Bewegung grundsätzlich die Bibelkritik, die historisch-kritische Bibelkritik abgelehnt wird. Dass man also nicht mit dem Ansatz vieler moderner Theologen an die Bibel rangeht, um aus dem gesamten biblischen Inhalt jetzt den wahren Kern rausfiltern zu wollen, sondern die Bibel wird als Wort Gottes gesehen, von vorne bis hinten. Ich sage das jetzt pauschal, es mag einzelne Pfingstler oder Charismatiker geben, die da Abstriche machen, aber pauschal wird in dieser Bewegung die Bibel als Wort Gottes, als heilige Schrift stehen gelassen. Was man nicht in allen Kreisen unserer Kirchen bis hin heute schon in Gemeinschaften und Freikirchen behaupten kann. Ganz dick positiv, grundsätzliche Ablehnung der Bibelkritik. Zweitens, dort wird die Botschaft von Bekehrung und Wiedergeburt ernst genommen und gepredigt. Ich habe so viele Kassetten von Pfingstpredigern und auch charismatischen Predigern, die evangelisieren aus vollem Herzen. Das evangelistische Zeugnis ist nicht anfechtbar. Eine ganz klare Bekehrungsbotschaft, Buße wird verkündigt, Umkehr, Glaube an Jesus Christus, Übergabe des Lebens an ihn, Hingabe des Herzens an ihn und all diese Dinge. Bekehrung und Wiedergeburt wird gepredigt. Kann man auch in vielen Bereichen unserer Kirche leider nicht mehr sagen oder unserer Kirchen. Dann kann man feststellen, ein Rechnen mit der Wirklichkeit des Heiligen Geistes. Ich werde das auch noch hier und da differenzieren müssen, aber jetzt zunächst wollen wir mal positiv das sagen. Mit der Wirklichkeit und Gegenwart des Heiligen Geistes im Leben der Einzelnen und auch Wirken in den Veranstaltungen wird ganz konkret gerechnet. Vielleicht mehr als bei uns. Dann wird Heiligung gelehrt und gelebt. Die Brüder und Schwestern aus der Pfingstbewegung haben oft auch das Anliegen, wirklich im Glaubensgehorsam zu leben, ihr Leben nach dem Herrn auszurichten. Sie haben vielleicht manche andere Akzente in ihrer Frömmigkeit, auch manche Stilfragen werden anders sein. Und trotzdem können wir grundsätzlich sagen, auch Heiligung wird gelehrt und gelebt. Dann möchte ich ganz dick betonen, dass in vielen pfingst- und charismatischen Kreisen ein echter missionarischer Eifer da ist. Es gibt charismatische Gruppen, die auf die Straßen gehen, die dort wirklich unters Volk gehen, die Menschen ansprechen, die Menschen abholen, in Veranstaltungen führen. Es geht um Errettung von Menschenseelen. Das ist erfreulich, dass wirklich noch missioniert wird. Dann etwas sehr Schönes. In der Pfingst- und charismatischen Bewegung wird versucht, den Menschen als eine Einheit von Verstand, Wille und Gefühl zu sehen. Der Mensch ist eine Einheit von Verstand, Wille und Gefühl. Das sind ja Bereiche, die alle zu unserer Seele gehören, ja, oder zu unserem Innenleben. Vor allen Dingen Wille und Gefühl ist ein Bereich unserer Seele. Und da versucht man, eine Einheit zusammenzubringen. Wisst ihr, die westliche Christenheit, in der wir leben, ist stark verkopft. Ich gebrauche ein Wort von Christa Mewes. Stark verkopft, intellektualisiert. Bei uns geht viel über den Kopf. In den Kirchen werden oft Kanzelvorlesungen gehalten. Referate meilenweit über die Schädel der Leute hinweg, wo das Herz und die Seele nicht erreicht wird und kein Gefühl dabei ist. Da darf nicht gelacht und nicht geweint werden. Man muss starr und still auf seinem Stuhl sitzen und alles über sich ergehen lassen, wie beim Zahnarzt. Also ein Anliegen, dass Verstand, Wille und Gefühl unter einen Hut gebracht wird. Und das gehört unter einen Hut. Da dürfen wir was lernen. Es ist nicht schlimm, wenn wir hier ein Kinderlied singen und dann klatschen die Kinder und die Großen mal in die Hände, wie am letzten Sonntag. Das darf mal sein. Und wir dürfen lachen und man darf sich auch mal in einer bestimmten Notsituation in der Ecke setzen und da dürfen auch Tränen fließen. Wir sind eine Einheit von Verstand, Wille und Gefühl und das wird dort vielleicht etwas über das normale Mittelmaß hinaus praktiziert, aber es wird gesehen. Dann, das geht damit einher, in den Veranstaltungen wird oft von Außenstehenden eine warme, herzliche Atmosphäre empfunden. Das ist eines der meisten Merkmale, die die Außenstehende feststellen, wenn sie gefragt werden, was hat euch gefallen? Es war so eine warme, herzliche Atmosphäre. Man ging nicht rein und wieder raus, ohne angesprochen zu werden. Wie oft habe ich das schon gesagt, dass das hoffentlich hier niemandem passieren muss, dass einer reinkommt, vielleicht sogar zum ersten Mal und geht wieder, ohne dass ihn jemand angesprochen hat. Nicht aufdringlich, aber ganz natürlich und herzlich. Und das wird dort wirklich praktiziert, das habe ich auch selbst an verschiedenen Orten erlebt. Man kann das natürlich auch machen irgendwie, man kann das auch spielen, aber ich glaube schon, dass das von Herzen ist. Dann achtens, wieder ein auffälliges Merkmal, intensive Seelsorge untereinander. Wir leben in einer Zeit, wo ganz große seelsorgerliche Nöte unter den Menschen sind, auch unter den Glaubenden. Und die wenigen Hauptberuflichen sind völlig überfordert, alle seelsorgerlichen Nöte der Gemeindeglieder bis hin in ihr eigenes Leben zu managen, sage ich jetzt mal modern. Das geht gar nicht mehr, beim besten Willen nicht. Rein zeitlich und kräftemäßig geht das nicht. Und darum ist es höchste Zeit, dass auch in dem Bereich Seelsorge Schulung geschieht, dass ganz normale Gemeindeglieder, die Gaben haben, dafür zugerüstet werden, weitergeführt werden, dass sie untereinander helfen können. Und das wird hier ganz stark praktiziert. Ganz viele Seminare über Seelsorge. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen beleuchten, was da alles geschieht, aber insgesamt dürfen wir sagen, Seelsorge untereinander wird intensiv praktiziert. Dann eine besondere Fürsorge für kranke Menschen. Ich will das zunächst mal hier so positiv und neutral sagen. Diese Welt ist ein großes Krankenhaus. Und wir haben so viele Krankheiten. Ja, es gibt tausende von Krankheiten des Körpers und der Seele. Und da wird in dieser Bewegung dem Kranken auch besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ich muss das nachher auch noch von der anderen Seite beleuchten, aber ich will es jetzt erstmal positiv sagen. Und dann als letzten Punkt, den ich hier notiert habe, es ist auch eine Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi lebendig. Nicht wie im Glaubensbekenntnis, von dort wird er kommen, so richten die Lebenden und die Toten, also am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern eine richtige, lebendige Naherwartung Jesu Christi. Und das ist auch in vielen christlichen Kreisen in weite Ferne gerückt, wie es mal jemand gesagt hat, der Gedanke an die Entrückung ist den meisten entrückt. Und hier ist er nicht entrückt. Hier ist er lebendig. Die Wiederkunft Jesu wird gepredigt und wird versucht, wachzuhalten unter den Gliedern. Das sind 10 Punkte, die ich genannt habe. Ich habe hier extra noch 2 Leerzeilen. Es darf nachher gerne jemand kommen und mir sagen, das habe ich vergessen. Das könnte man noch ergänzen an positiven Aspekten. Ich bin sicher, ich habe noch nicht alle aufgezählt. Das sind mal die, die mir am stärksten aufgefallen sind. Ihr seht daran, dass wir lernen müssen zu differenzieren. Wir dürfen nicht pauschal sagen, oh, die Pfingst- und charismatische Bewegung, das müssen wir ganz ablehnen. Die Leute, die müssen wir meiden. Das dürfen wir nicht pauschal sagen. Oder das sind keine Brüder und Schwestern. Da würden wir uns wirklich versündigen und auch Unrecht tun. Wir dürfen differenzieren, wie wir es letztes Mal auch gehört haben, prüfet alles, das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Wir dürfen prüfen, wir dürfen differenzieren. Und das wollen wir jetzt tun. Ich habe die positiven Dinge an den Anfang gestellt. Ich darf jetzt auch mit voller Berechtigung einige Dinge aufführen, wo ich den Eindruck habe, hier geht diese Bewegung in ihrer Lehre und in ihrer Praxis über die Schrift hinaus. Und der Apostel Paulus hat geschrieben, nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Der erste Punkt, den ich anführen will, wo ich den Eindruck habe, dass es mit der Bibel nicht mehr übereinstimmt, ist der Bereich Geistestaufe. In der Pfingst- und charismatischen Bewegung spielt der Ausdruck Geistestaufe eine zentrale Rolle. Und zwar wird gesagt, die Geistestaufe sei eine von der Wiedergeburt getrennte Erfahrung. Jetzt müssen wir beide Begriffe kennenlernen. Wir wollen zuerst fragen, was ist Wiedergeburt? Das ist für viele von uns eine vertraute Erfahrung und ein vertrauter Begriff. Wir wollen es trotzdem nochmal lesen. Johannes 1, Vers 12 und 13. Hier finde ich die Wiedergeburt noch deutlicher beschrieben als in Johannes Kapitel 3 in dem bekannten Bericht von Nikodemus. Da wird gesagt, dass jeder Mensch die Wiedergeburt braucht, um in das Reich Gottes zu kommen. Aber hier wird beschrieben, wie die Wiedergeburt geschieht. Johannes 1, Vers 12 und 13. Vielleicht schon ab Vers 11, Johannes 1, 11. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus kam in sein Volk Israel und die Juden nahmen ihn nicht an, nämlich als Messias, als von Gott gesandten Retter. So viele ihn aber aufnahmen, nicht in Gestalt einer Hostie, nicht beim Abendmahl, nicht irgendwie mystisch, sondern ganz konkret willentlich im Gebet, wie viele ihn aufnahmen in ihr Herz und Leben hinein. Denn er steht vor der Tür und klopft, sagt uns der Herr selbst in Offenbarung 3. Wie viele ihn aufnahmen in ihr Leben rein, denen gab er das Recht, die Macht, die Vollmacht, die Exousia, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also Kind Gottes muss man werden. Von Geburt sind wir geliebte Geschöpfe Gottes, aber nicht Kinder Gottes. Wir sind von der Bibel exakt her beurteilt Kinder des Teufels. Wir wachsen im Bereich der Finsternis auf und wir können und wir dürfen und wir sollen Kinder Gottes werden. Und wie geschieht das? Denen, die an seinen Namen glauben, der Glaube an den Herrn Jesus, das ist der Name, der rettet. So, und was geschieht, wenn man an den Namen Jesu glaubt? Man wird wiedergeboren, die nicht ausgeblüht noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wer den Herrn Jesus aufnimmt, gläubig, glaubend an seinen Namen, wird von Gott geboren. Hier wird Wiedergeburt geschrieben. Jesus ist das Wort, er ist der Same, ihn nehme ich auf in mein Herz und daraus entsteht neues Leben in mir. Er selbst bewirkt in mir das neue Leben. Das muss keine 9 Monate dauern, das kann dann sehr schnell gehen, wenn ich ihn aufnehme, in richtiger Herzenshaltung, dann geschieht Wiedergeburt zu einem neuen Leben. Also das versteht die Bibel unter Wiedergeburt, eine von Gott gewirkte Herzenserneuerung, in dem ein Mensch in der Haltung der Umkehr Jesus Christus als seinen Erretter und Herrn annimmt. Was ist Geistestaufe nach der Bibel? Wir schlagen auf 1. Korinther 12, Vers 13. Das Wort Geistestaufe kommt nämlich nur ein einziges Mal in der Bibel vor. Und zwar hier in dieser Stelle. 1. Korinther 12, das große Gabenkapitel des Apostels Paulus, Vers 13. Und hier steht das Wort nicht als Hauptwort, als Substantiv Geistestaufe, sondern als Verb, als Tätigkeitswort in den Leib getauft werden. Wir lesen Vers 13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Hier steht das Wort, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Ich muss ein paar Worte betonen. Wir alle, schreibt der Apostel Paulus, auch die fleischlichen Korinther, an die er diesen Brief schreibt, sie sind alle in den Leib getauft worden. Das heißt, im Augenblick der Wiedergeburt, wo mein Herz erneuert wird, werde ich gleichzeitig in den Leib Jesu Christi hineingetauft. Ich werde Glied am Leib Jesu Christi, nicht erst durch die Taufe, weder durch Kinder- noch Erwachsenentaufe, sondern im Augenblick der Bekehrung und Wiedergeburt werde ich hineingetauft in den Leib Jesu Christi. Und hier steht dieses Wort in der Vergangenheitsform. Im Griechischen gibt es da noch eine besondere Form, die heißt Aorist. Die drückt dann immer eine einmalige, abgeschlossene Handlung aus. Und genau das steht hier. Das heißt, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Das ist passiert. In dem Augenblick der Wiedergeburt bin ich in den Leib Jesu Christi hineingetauft worden. Und du auch. So, das ist der biblische Begriff der Geistestaufe. Wir können noch eine zweite Stelle dazu aufschlagen, damit das ganz deutlich wird. Epheser 1, Vers 13. Wir müssen hier ganz gründlich arbeiten. Epheser 1, Vers 13. In ihm, nämlich in Jesus Christus, seid auch ihr, Epheser, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von der Rettung gehört habt und gläubig geworden seid, das angenommen habt, in demselben Augenblick seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das fällt zeitlich zueinander. Wenn ein Mensch wirklich gläubig wird an den Herrn Jesus und sagt, ich danke dir, Herr Jesus, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist und ich nehme dich jetzt an als meinen Erretter und gebe dir die Herrschaft über mein Leben. In dem Augenblick kommt Jesus Christus unsichtbar im Heiligen Geist in das Herz hinein und wohnt in dem betreffenden Menschen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, schreibt Paulus an die Kolosser. Das ist also die biblische Lehre von der Geistestaufe. Man wird in den Geist hineingetauft in dem Augenblick der Wiedergeburt. Das heißt, Geistestaufe ist nur ein anderer Aspekt der Wiedergeburt. Das sind nicht zwei verschiedene Sachen, die zeitlich auseinanderliegen, sondern das sind zwei Seiten einer Münze. Das fällt zeitlich genau zusammen. So, jetzt möchte ich gerne mal euch vorstellen, was nach klassischer Pfingst- und charismatischer Lehre und nach solchem Verständnis Geistestaufe bedeutet. Ich habe mir überlegt, wie ich das machen kann. Und am besten ist immer, wenn man einen Befürworter original zu Wort kommen lässt. Ich habe hier eine Kassette, da predigt Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke ist der vielleicht bekannteste Pfingstler in Deutschland. Er ist Afrika-Missionar, wirkt dort im südlichen Afrika, hat ein Zelt, in das allein 34.000 Menschen reinpassen. Damit zieht er von Land zu Land oder predigt in Stadien, 100.000 Afrikaner im Stadion und so weiter. Und Reinhard Bonnke war vor einigen Jahren in Karlsruhe. Wir wohnten da ganz in der Nähe vom Kongresszentrum, haben ihn dort auch live erlebt. Nicht in dieser Veranstaltung, aber 2 Jahre später in einer. Und erschreckt jetzt bitte nicht, ich muss das vorher noch sagen, weil manchen ist es sicher jetzt ganz neu, was sie hören werden. Er ist ein klassischer Pfingstler. Er wird jetzt auch mal Halleluja dazwischen rufen. Er wird auch mal zwischendurch in Zungen reden. Und dann wird er die Geistestaufe erklären. Wir hören jetzt mal 3-4 Minuten einfach zu, wie Reinhard Bonnke die Geistestaufe beschreibt. Ich hoffe, dass das jetzt mit kleinen Kassettenrekordern gut klappt.
Dann stehen sie da und dann weinen sie wie kleine Kinder. Und so geht es mir auch. Der Herr sagt, Ich will meine Herrlichkeit offenbar werden lassen. In den letzten Tagen werde ich Dinge tun, die ich vorher noch nicht getan habe. Ich glaube, Gott wird arbeiten wie noch nie zuvor. Amerikanische Bevölkerungswissenschaftler sagen, dass heute in der Welt mehr Menschen leben, als je insgesamt zuvor gestorben sind. Wenn das so ist, dann bedeutet es, dass wir heute eine Seelenernte so groß haben wie noch nie zuvor. Und dass wir nicht Halm für Halm schneiden können. Daher brauchen wir diese Mähdrescher Gottes. Und ich möchte auf solch einen Mähdrescher Gottes setzen. Und Tag- und Nachtschicht arbeiten. Jesus kommt bald. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Ich spüre die Gegenwart des Heiligen Geistes hier. Ich spüre auch, dass Jesus hier ist, um dich hineinzutauchen in den Heiligen Geist. Wer von euch spürt das auch noch? Halleluja. Kashila Masia Amandos. Wisst ihr, was Geistestaufe ist? Darf ich das nochmal ganz kurz erklären? Folgendes. So erkläre ich das immer unter lieben Schwachen. Sehr einfach, aber ich bin ja auch einfach. Und ich habe eins festgestellt, wenn der Heilige Geist redet, dann redet er immer so einfach, dass sogar die Kinder ihn verstehen können. Johannes hat gesagt, ich taufe euch in Wasser. Der aber nach mir kommt, den werde ich mit dem Heiligen Geist, der wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Eigentlich heißt es dort, der nach mir kommt, nämlich Jesus, der ist der Täufer mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Das Wort Taufe im griechischen Urtext ist Baptiso oder Baptisem und bedeutet untertauchen. Das ist die biblische Taufe. Vom Wasser her. Und jetzt wird Gott dasselbe Wort durch den Heiligen Geist und er sagt, Jesus ist der Täufer in den Heiligen Geist hinein. Halleluja. Wenn ich jemanden im Wasser taufe, dann steht der Betreffende vor mir, das Element ist das Wasser. Er ist der Taufkandidat, ich bin der Täufer. Ich lege meinen Arm um ihn und dann senke ich ihn langsam ab und tauche ihn in das Wasser hinein. Jetzt kommt Jesus und will dich heute Nachmittag mit dem Heiligen Geist mit Feuer taufen. Wenn du in einigen Augenblicken hier vorne stehst, ob du es glaubst oder nicht, ob du es siehst oder nicht, Jesus wartet hier bereits. Und er wird seinen Arm um dich legen, wenn du dich innerlich im Glauben öffnest. Und er wird dich hineintaufen in den Heiligen Geist. Halleluja. Was musst du tun, wenn du hier nach vorne kommst? Entspanne dich in Jesu Armen. Nummer 1. Entspann dich. Du brauchst doch nicht um etwas zu betteln, was dir der Herr versprochen hat. Wo gibt's denn sowas? Er hat's doch versprochen. Er möchte's doch so gerne geben. Und wir sind würdig, nicht weil wir so gut gewesen sind, sondern würdig durch das Lammes Blut. Dann legt er den Arm auf dich. Dann senkt er dich ab mit dem Heiligen Geist hinein. Halleluja!
Soweit mal Originalton Reinhard Bonnke. Vielleicht ist es euch aufgefallen, er gebraucht das Bild von der Taufe, von der Wassertaufe, sagt, so, jetzt ist Jesus der Täufer und er tauft dich in den Heiligen Geist. Und dann ist es genauso wie bei der Wassertaufe. Du wirst nach hinten hinein getaucht. Und damit rechtfertigt er schon das nach hinten umfallen, was dann geschieht. Ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und habt ihr darauf geachtet, was er sagt? Was musst du tun? Du musst kommen und musst dich ganz entspannen. Musst dich ganz passiv öffnen, ohne innere Anspannung verhalten. Das ist ganz entscheidend wichtig, sonst geschieht da nämlich überhaupt nichts, wenn ich diese innere, völlige Öffnung geschieht. So, er sagt, Jesus möchte das so gerne schenken. Da waren sicher viele Christen in der Halle. Und er ruft die Christen jetzt nach vorne, die schon vielleicht jahrelang mit dem Herrn leben, wiedergeboren sind. Und er sagt, kommt, ihr braucht die Geistestaufe. Er ruft sie nach vorne, jetzt ganz speziell nur um die Geistestaufe zu empfangen. Sie haben die Geistestaufe in der Wiedergeburt empfangen. Sie brauchen kein zusätzliches Erlebnis, wie er es hier beschreibt. Aber das ist eben jetzt die Verführung, dass man sagt, man braucht dieses Erlebnis, es ist ein hineingetauft werden, man muss sich öffnen und dann wird man von den Haarspitzen bis zur Fußsohle mit einer Kraft durchflutet und am Ende dieser Durchflutung kann man in Zungen reden. Dann als Beweis dafür, dass man jetzt erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, ist dann die Zungenrede da. So ist das Verständnis. Und ich weiß von Karl-Hermann Kaufmann, der 11 Jahre lang Pfingstler war und viele andere Menschen in die Pfingstbewegung hineingeführt hat. Er sagt auf einer Kassette, dass er sich ausgestreckt hat nach der Geistestaufe. Er lag auf dem Stuhl und mit anderen auf den Stühlen und hat gefleht, Herr, schenk mir die Geistestaufe. Er als wiedergeborener Gläubiger. Aber er war in dieser Richtung drin und man hat ihm das gesagt und das wird so erstrebenswert hingestellt, dass man nur ein richtiger Christ ist, wenn man das hat, wenn man dieses Erlebnis hat und sonst ist man eben nur so ein Schmalspur-Christ. Dann entsteht dieses Verlangen nach dieser scheinbar biblischen Sache, nach der Geistestaufe und man verwechselt dabei zwei Dinge. Ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass es ein Unterschied ist, den Heiligen Geist zu empfangen und mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Da werden wir gleich noch drüber sprechen müssen. Also die Bibel lehrt eine solche zusätzliche Geistestaufe nicht als emotionales Gefühlserlebnis, wo irgendein etwas durchflutet und man irgendwie ganz neue Kraft kriegt und so. Das lehrt die Bibel nicht. Was es geben kann, ist, dass man auch in der Nachfolge in Durchstrecken reinkommt und dann, nachdem man wieder vor dem Herrn ehrlich geworden ist und Buße getan hat und sich gebeugt hat vor ihm, dass man wieder neu gefüllt wird mit dem Heiligen Geist. Das mag es schon geben, dass es so ein neues Ergriffensein gibt. Aber daraus kann man keine Lehre machen im Sinne dieser Pfingstbewegung. Kein Dogma. Das hat es bei Einzelnen gegeben vor uns und das gibt es sicher auch heute. Aber daraus darf man auf keinen Fall eine Lehre machen. Jetzt fragen viele in dem Zusammenhang, was ist dann mit Lukas 11, Vers 13? Lasst uns wenigstens auf diesen Einwand eingehen. Lukas 11, Vers 13. Da sagt doch der Herr Jesus im Zusammenhang mit dem Gebet, er hat hier gerade die Jünger das Beten gelehrt, und da heißt es in Vers 13, Lukas 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Der Vater wird den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Ist das ein Widerspruch zu dem, was wir eben gesagt haben? Auf gar keinen Fall. Wir müssen immer unterscheiden, wo sind wir hier? Sind wir hier vor der Kreuzigung Jesu und vor Pfingsten oder sind wir danach? Und hier lehrt der Herr Jesus vor Pfingsten. Selbstverständlich durften die Christen oder die Jünger Jesu vor Pfingsten beten um den Heiligen Geist. Sie hatten ihn noch nicht als Person bleibend, innewohnend empfangen. So durften sie beten. Sie durften bitten um den Heiligen Geist. Aber nach Pfingsten haben wir im Neuen Testament keine Bitte mehr um den Heiligen Geist, sondern wir haben nur einmal die Aufforderung im Epheserbrief, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen, nämlich immer wieder neu. Das ja, aber nicht, dass ich noch als Christ bete, Herr, schenk mir den Heiligen Geist. Man hört es auch hin und wieder in Gebetsgemeinschaften. Es ist kein neutestamentliches Gebet. Wir brauchen nicht um den Heiligen Geist bitten, sondern wir dürfen uns beugen, wo wir den Heiligen Geist gedämpft oder betrübt haben und damit wird er uns wieder neu erfüllen. Wir brauchen nicht mehr vom Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist will mehr von uns haben. Er will unsere ganzen Lebensbereiche haben. Das ist der Unterschied. Gut, also dieser Einwand, der greift nicht. Und damit sind wir bei diesem Punkt Empfang des Heiligen Geistes und Erfüllung des Heiligen Geistes. Ich möchte das hier nochmal auf der Folie zeigen, dass es einfach ein großer Unterschied ist. Empfang des Heiligen Geistes ist nach dem Neuen Testament im Augenblick der Wiedergeburt gegeben, wenn Christus durch den Geist in uns hineinkommt. Und dann empfängt man den ganzen Heiligen Geist. Man kann nicht 80% Geist empfangen oder 30%. Der Heilige Geist ist eine Person. Es ist Gott, der unsichtbar hineinkommt in unser Herz. Und dieser Empfang des Geistes ist einmalig. Ich kann nicht den Geist empfangen und wieder abgeben und wieder empfangen und wieder abgeben. Das geht nicht. Einmaliger Empfang des Geistes, aber ständig neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist ein großer Unterschied. Epheser 5, Vers 18 heißt ja bekanntlich, sauft euch nicht voll Wein, daraus folgt ein unordentliches Wesen, sondern werdet voll Geistes. Genau übersetzt steht da, lasst euch ständig neu mit dem Geist erfüllen. Wir brauchen eine ständig neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil im Dienst für den Herrn geistliche Kraft verloren geht. Wenn wir für einen Menschen intensiv beten, geht geistliche Kraft von uns aus. Wenn wir in der Seelsorge um einen Menschen ringen, geht geistliche Kraft von uns aus. Wenn wir ein Gespräch mit einem Ungläubigen haben und mit ihm argumentieren, geht Kraft von uns aus. Bei einer Predigt geht Kraft aus. Da ist man manchmal hinterher ausgebrannt wie ein Bombenkrater. Und deswegen brauchen wir neue Erfüllung, weil geistliche Kraft verloren geht, aber auch durch Sünde wird der Geist betrübt und gedämpft. Und auch dann ist wieder neue Erfüllung nötig und auch möglich. Sofort, wenn ich mich beuge. Jede neue Segnung fängt immer mit einer Beugung an. Darum können wir zusammenfassend sagen, die Bibel spricht von einem einmaligen Empfang des Heiligen Geistes, aber von einer immer wieder nötigen Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das dürfen wir nicht durcheinander werfen. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Stiefel. Kommen wir zu einem zweiten Punkt unter dem Stichwort falsche Lehren und falsche Praxis, nämlich zu der Praxis der Handauflegung. In der Pfingst- und charismatischen Bewegung spielt die Handauflegung eine ganz große Rolle. Jetzt müssen wir zunächst mal fragen, was bedeutet Handauflegung? Handauflegung bedeutet nach der Bibel Einsmachung. Ich mache mich mit dem anderen eins, dem ich die Hände auflege. Schwäbisch ausgedrückt Identifikation. Also Handauflegung, Einsmachung, Identifikation. Ich habe es manchmal schon verglichen mit einer Batterie, die leer ist und man kommt mit einer vollen Batterie, mit einem Überbrückungskabel, da geschieht Identifikation, die volle Batterie kann eben ihre Kraft überbrücken zu der leeren hin und das Auto springt an. Einsmachung, Identifikation. Und es ist natürlich eine schöne, aber auch eine heikle Sache, wenn sich zwei Menschen so mit auf diesem Weg der Handauflegung eins machen. Die Wurzel der Handauflegung haben wir im Alten Testament. Wir haben schon Handauflegung zur Segnung im 1. Mosebuch. Jakob legt seinen Söhnen die Hände auf, einmal sogar über Kreuz, oder andere Erzväter, Patriarchen legen Hände auf. Und dann haben wir die eigentliche Bedeutung der Handauflegung in 3. Mose Kapitel 4 und 3. Mose 16. Ihr braucht das nicht alles aufschreiben, ihr kriegt nachher einen Umdruck, da steht das alles drauf. Aber eine Stelle wollen wir aufschlagen, 3. Mose 16. Das ist das Kapitel über den großen Versöhnungstag, über den Yom Kippur. Das war ja dieser Tag, an dem der hohe Priester nicht mit seinem festlichen Gewand, sondern nur mit weißer Leinwand bekleidet, in das Allerheiligste der Stiftshütte ging. Nicht ohne Blut, sondern mit Blut. und hat dort das Blut auf den Altar gesprengt, auf die Bundeslade, auf den Deckel der Bundeslade, genauer gesagt, um dort Gott zu versöhnen, das Volk mit Gott zu versöhnen. Und hier haben wir 3. Mose 16, Vers 21. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und alle ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste. Da kommt der Ausdruck her, in die Wüste schicken. Der Sündenbock wurde in die Wüste geschickt. Aaron ging hinein und brachte das Blut eines Tieres in das Allerheiligste auf den Deckel der Bundeslade, und ein anderes Tier bekam die Sünden übertragen durch Handauflegung. Aaron musste dem Tier die Hände auflegen. Auf Stämmen steht hier im Hebräischen. Zamach heißt aufstemmen. Und so wurde die Sünde des Volkes auf das Tier übertragen und er wurde in die Wüste gejagt. Das ist Handauflegung, Identifikation, Einsmachung, Übertragung, in dem Fall der Sünde, auf das Tier. Und wir dürfen heute Hände auflegen, jeder von uns, unsichtbar dem Herrn Jesus. Denn er ist unser Sündenbock, mit Ehrfurcht gesprochen. Er ist unser Lamm Gottes, der die Sünde der Welt getragen hat. Er ging, er wurde nicht in die Wüste geschickt, sondern auf den Hügel Golgatha, um dort für unsere Schuld zu sterben. Unschuldig. Und wir dürfen jedes Mal, wenn wir Schuld bekennen, dürfen wir im Geist ihm die Hände auflegen. Wenn wir Sünde bekennen, tun wir nichts anderes, als was hier damals so geschah. Wir geben die Sünde ab auf ihn. Wir identifizieren uns mit ihm am Kreuz, der dort für uns starb, und geben ihm die Sünde und er gibt uns die Vergebung. Das ist ein ganz heiliger Akt, wenn wir Sünde bekennen. Wir identifizieren uns mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus. Aber Handauflegung im sichtbaren Bereich ist heute mit einer gewissen Vorsicht zu praktizieren. Zunächst mache ich einen Sprung ins Neue Testament. In den Evangelien kommt hier und da Handauflegung vor. Jesus Christus legt Hände auf. Er legt sogar der 18 Jahre gebundenen Frau die Hände auf im Lukas-Evangelium. Diese Stellen wollen wir jetzt nicht alle aufschlagen. Aber das bedeutet nicht, dass wir einfach alles tun können, was Jesus getan hat. Ich würde keiner 18 Jahre lang gebundenen Frau die Hände auflegen. Aber Jesus Christus konnte das. Wir haben dann 6-mal Handauflegung in der Apostelgeschichte. 6-mal. Die Apostelgeschichte beschreibt einen Zeitraum von 30 Jahren. Da wird uns 6-mal Handauflegung berichtet. Und man kann exakt begründen, warum an diesen 6 Stellen Hand aufgelegt wurde. Das hat jedes Mal einen ganz plausiblen, erklärbaren Grund. Das würde uns jetzt heute Abend zu weit führen, das zu tun. Es kommt mal eines Tages die Apostelgeschichte dran, dann können wir darauf eingehen. Wenn wir das einfach mal so pauschal sagen dürfen, 6-mal Handauflegung in der Apostelgeschichte und jedes Mal ist es zu begründen. Und dann gibt es aber einen Vers, der für uns besondere Bedeutung hat in den Lehrbriefen. Denn die Briefe, die wir im Neuen Testament haben, die sind für uns von besonderer Bedeutung. Sie beschreiben den Willen Gottes für die Gemeindezeit. Und da wollen wir aufschlagen, 1. Timotheus 5, Vers 22. 1. Timotheus 5, Vers 22. Der Zusammenhang ist Anweisungen im Hinblick auf die Ältesten, wie sich Timotheus den Ältesten gegenüber in Ephesus verhalten soll. Und jetzt Vers 22, die Hände lege niemand schnell auf, vorschnell, zu bald, und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Die Hände lege niemand zu schnell auf. Das heißt hier vom Zusammenhang, mache niemand zu schnell zum Ältesten, der nicht die Reife dazu hat, sonst erleidet der Schiffbruch und du mit ihm, weil du hast ihn eingesetzt. Das ist der Zusammenhang. Aber es hat auch die Bedeutung, weil es hier ausdrücklich noch heißt, habe nicht Teil an fremden Sünden, bewahre dich selbst rein. Es heißt auch, lege niemand allgemein zu schnell die Hände auf, Denn Handauflegung bedeutet Identifikation. Das dauert noch eine Weile vielleicht. Also, die Frage ist, dass in der Pfingst- und charismatischen Bewegung sehr oft Hand aufgelegt wird. Du hast ein Problem? Komm, ich leg dir mal die Hände auf. Du hast noch nicht die Geistestaufe? Komm, ich leg dir mal die Hände auf. Du kannst noch nicht in Zungen reden? Komm, ich leg dir mal die Hände auf. Ich übertreibe vielleicht jetzt etwas, aber es wird sehr schnell und sehr oft die Hände aufgelegt. Und wir müssen einfach sagen, Träger falscher Geister haben oft einen Drang zur Handauflegung, einen richtigen Drang. Sie müssen ständig anderen die Hände auflegen. Es ist wie ein Drang in ihnen. Vorschnelle Handauflegung ist aber geistliche Hurerei. Also ich persönlich würde mir von niemandem einfach so die Hände auflegen lassen. Ich habe einmal da eine sehr unschöne Erfahrung gemacht, wie ich mit jemand gebetet habe, und der hat mir, ohne dass ich das wollte, ich war am Beten, stand er auf und legte mir die Hände auf. Das gibt es heute alles. Und da müssen wir wachsam sein. Ich war so perplex, dass ich gar nicht richtig reagiert hätte. Ich hätte sofort unterbrechen sollen und sagen, lass das bitte, ich möchte das nicht. Ich habe noch gerade zu Ende gebetet und dann setzte er sich wieder, aber ich würde das heute nicht mehr so über mich ergehen lassen. Ich war damals so perplex. Lege niemand zu schnell die Hände auf. Die Brüder in der Pfingst- und charismatischen Bewegung wollen durch Handauflegung nichts Böses tun. Sie wollen da nicht irgendetwas verbreiten. Aber sie haben die falsche Vorstellung, als könnte man durch Handauflegung Segen oder sogar Heiligkeit weitergeben. Und da müssen wir jetzt noch einmal ins Alte Testament gehen. Das ist mir sehr wichtig. Und den Propheten Haggai aufschlagen. Denn die Bibel wird uns ganz eindeutig sagen, dass das so nicht möglich ist. Was sicher gut gemeint ist. Haggai Kapitel 2, Vers 12 und 13. Da habe ich oft drüber gelesen. Und durch Karl-Hermann Kaufmann habe ich diese Verse in dem Zusammenhang schätzen gelernt. Haggai 2, Vers 12 und 13. Ziemlich hinten im Alten Testament, drittletzte Buch der Bibel, des Alten Testaments. Haggai 2, Vers 12. Da schreibt Haggai, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das dadurch heilig? Wird Unheiliges durch Berührung mit Heiligem heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Darauf sagte Haggai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Merkt ihr? Heiligkeit kann nicht übertragen werden, aber Unheiligkeit wird übertragen. Wie in einem Korb mit Äpfel, Fäulnis wird weitergegeben. Nicht ein gesunder Apfel macht 5 Faule gesund, sondern umgekehrt. Das ist ein Prinzip, auch im Geistlichen. Heiliges kann nicht weitergegeben werden. Unheiliges kann nicht heilig gemacht werden durch die Berührung mit Heiligen. Aber Unheiliges kann weitergegeben werden. Das lernen wir hier beim Propheten Haggai. Und darum Vorsicht bei Handauflegung. Wir wollen einfach mal fragen, wann kann bzw. wann darf oder soll Handauflegung heute in unserer Zeit praktiziert werden? Da gibt es schon noch Möglichkeiten. A, beim Gebet der Ältesten über den Kranken, nach Jakobus 5, wenn ein Kranker die Ältesten ruft zum Gebet, können Hände aufgelegt werden, muss nicht. Da steht, dass die Ältesten über den Kranken beten. Es steht nicht ausdrücklich da, dass sie dabei die Hände auflegen sollen oder müssen. Sie können es. Ich habe es schon so praktiziert, aber nicht immer. Es muss nicht sein. Es ist eine Kannbestimmung. Dann B, bei der Einsetzung von Mitarbeitern vor der Gemeinde beziehungsweise bei der Aussendung von Mitarbeitern durch die Gemeinde. Da haben wir den Bericht in Apostelgeschichte 13, 1-3, wo Paulus und Barnabas durch die Gemeinde von Antiochien unter Handauflegung in den Missionsdienst ausgesandt werden. Weil das auch wieder Identifikation bedeutet, die ganze Gemeinde stellt sich sendend hinter diesen einen oder hinter die beiden oder wer das ist und sagt, wir stehen hinter euch, wir identifizieren uns mit eurer Aufgabe, wir beten für euch, unter Umständen wir unterstützen euch, wir sind mit euch verbunden. Auch eine Kann-Bestimmung, es muss nicht sein, aber es kann heute hier praktiziert werden in dem Zusammenhang. Und C, das ist natürlich jetzt etwas umstritten, zur Erweckung einer von Gott geschenkten Aufgabe. Der Apostel Paulus hat an Timotheus geschrieben, erwecke die Gabe, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Er hat nicht die Gabe in Timotheus übertragen, sondern erwecke die Gabe, die in dir ist, die Gott dir geschenkt hat bei der Wiedergeburt, aber sie kann erweckt werden durch das ermutigende Gebet mit Timotheus durch Paulus, dass er ihn dabei ermutigt hat und sich identifiziert hat mit ihm, gerade als er als junger Mitarbeiter in der Gemeinde Ephesus Dienst übernahm. Da hat Paulus mit ihm gebetet und hat vielleicht sogar vor der Gemeinde Timotheus die Hände aufgelegt und ihn damit auch ermutigt, jetzt Gemeindeleiter hier in Ephesus zu sein, Übergangsmissionar, bis hin, dass die Ältesten vollends den Dienst dort auch übernommen haben, als einen der Mitältesten. So verstehe ich 2. Timotheus 1, Vers 6. Das alles sind Kann-Bestimmungen, sage ich noch einmal. In keinem der Fälle muss das so geschehen mit Handauflegung. Aber da hätte ich heute die Freiheit, Handauflegung zu praktizieren. Vielleicht vermisst ihr Handauflegung in Form einer Segnung in der Familie, dass der Familienvater die Hände auflegt zur Segnung für seine Kinder. Ich habe da heute noch länger drüber nachgedacht. Ich glaube nicht, dass das eine Sünde ist, wenn das geschieht, aber ich glaube auch nicht, dass es heute in unserer Zeit noch so sein muss, denn als die Väter damals im Alten Testament ihren Söhnen die Hände aufgelegt haben, da haben sie Segen, sichtbaren Segen vermittelt, sichtbaren Segen, wenn ihr nachlest, da geht es um Land und großen Verbreitung und diese Dinge, da ging es um sichtbaren Segen. Und wenn wir heute für unsere Kinder beten, wir können ihnen ja gar keinen sichtbaren Segen mehr übermitteln, denn bei uns geht es heute um geistlichen Segen in Christus. Und ich glaube nicht, dass da noch die sichtbare Form der Handauflegung notwendig ist, aber ich sage noch einmal, das ist sicher keine Sünde, wenn das ein Vater tut, seinen Kindern die Hände aufzulegen, aber es muss nicht sein. Vorsicht hingegen bei den folgenden Fällen oder folgenden Situationen. Vorsicht, wenn der Handauflegende ein Unbekannter ist. Es gibt heute sogenannte Segnungsgottesdienste in der charismatischen Bewegung. Ich weiß von einem Gottesdienst in Tübingen, da waren 800 Teilnehmer anwesend und dann wurden die aufgefordert, sich gegenseitig, Männlein und Weiblein, Gläubige und Ungläubige, Gebundene und Nichtgebundene, ja, die sind anwesend bei so einer großen Veranstaltung, sich gegenseitig die Hände aufzulegen, zur Seite hin, nach hinten, nach vorne, hat man sich da kreuz und quer die Hände aufgelegt. Ihr glaubt gar nicht, was da im Unsichtbaren geschieht, an Übertragung, an Identifikation. Wir haben es eben kennengelernt. Handauflegung bedeutet Identifikation. Da muss man sich nicht wundern, wenn man dann 3 Tage später anfängt, in Zungen zu reden. Das hat man dann irgendwo auf diese Weise eingefangen. Also von einem Unbekannten nicht die Hände auflegen lassen, egal was der für sich in Anspruch nehmen will und behauptet zu sein. Dann auch Vorsicht, wenn keine Gewissheit besteht, ob der Handauflegende ein gereinigtes Leben vor dem Herrn führt. Handauflegung setzt ein Vertrauensverhältnis voraus. Und wenn ich mir von jemandem die Hand auflegen lasse, dann nur von jemandem, den ich gut kenne, vielleicht nach langer, intensiver Seelsorge mit jemandem, wo ich weiß, der lebt wirklich vor dem Herrn. Vorsicht, wenn Frauen Hände auflegen wollen. Wir haben in der Bibel kein einziges Beispiel dafür, dass Frauen Hände auflegen. Wir dürfen nicht immer aus dem Schweigen der Schrift argumentieren, aber das ist schon sehr auffällig, wenn wir kein einziges Beispiel dafür haben, dass Frauen Hände auflegen. Wir haben Frauen als Prophetinnen, aber wir haben an keiner Stelle eine Frau, die Hände auflegt. Dann Vorsicht natürlich, wenn okkulte Bindungen vorliegen. Nie jemand Hände auflegen, wo man weiß, der ist schwer depressiv und man weiß die Ursache nicht. Depressionen können 100 verschiedene Ursachen haben. Aber wenn da am Ende eine okkulte Bindung wäre, die diese Depression verursacht hat, Vorsicht. Da gibt es ganz traurige Beispiele, wie dann solche Schwermutsgeist überging auf die Leute, die Hand aufgelegt haben, bis hin zu einem ganz drastischen Fall in der ehemaligen DDR, wo sich ein junger Prediger das Leben genommen hat, weil er einige Wochen zuvor einer schwer gebundenen Frau die Hände aufgelegt hatte. Dann Vorsicht, wenn sich in einer Großveranstaltung die Teilnehmer gegenseitig die Hände auflegen sollen und grundsätzlich nur, wenn beide Teile die Handauflegung wollen. Nur dann. Nicht aufzwingen oder aufzwingen lassen. Und das ist eben ein ganz großes Problem, dass in dieser Bewegung andauernd Hände aufgelegt werden, dass ganz bewusst auch die Gabe der Geistestaufe und die Gabe der Zungenrede durch Handauflegung übermittelt wird. Und wir haben das jetzt verstanden, Handauflegung bedeutet Identifikation, Einsmachung, und wenn der Betreffende diese Gabe der Zungenrede irgendwoher hat, er überträgt sie auf diese Weise. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der die Gabe der Zungenrede hatte und nicht irgendwann hatte ihm jemand die Hände aufgelegt. Manchmal Jahre zurück. Irgendwann hat ihm jemand die Hände aufgelegt. Von alleine gibt es das meines Wissens heute so gar nicht mehr. Wir werden in 4 Wochen noch darauf eingehen müssen, ob Zungenrede heute überhaupt noch biblisch vorkommen kann und so weiter. Noch ein letzter Gedanke hier zum Bereich Handauflegen. Ich habe vorhin schon angedeutet bei Reinhard Bonnke, dass es nach Handauflegung durch Pfingstler und Charismatiker oft zu diesem Phänomen des Hinstürzens kommt, und zwar immer auf den Rücken. Die Leute fallen immer auf den Rücken. Ich habe das gesehen, meine Frau auch, da stehen sogar Leute hinten, die die sogenannten Geisterschlagenen auffangen. Ich habe vor einigen Wochen in Göppingen einen Dienst getan, da war ein junger Mann, relativ jung, in meinem Alter, und der hat gesagt, dass er durch diesen Reinhard Bonnke die Hände aufgelegt bekommen hat in einer Großveranstaltung in Stuttgart, und er sagte mir, Wilfried, mich hat's wie ein Blitz getroffen und ich bin 3 Meter nach hinten geschleudert worden, dass eine Schwester neben mir dachte, ich hätte mir alle Knochen gebrochen. Das hat mir der Mann erzählt. Und dann hat er noch etwas Erschütterndes gesagt. Wenige Zeit später hat er in Zungen geredet und dann hat er seiner 4-jährigen Tochter die Hände aufgelegt und die 4-jährige Tochter hat sofort angefangen in Zungen zu reden. Mit 4 Jahren. Inzwischen ist sie 8. Und sie redet immer noch heimlich in Zungen. Ich habe das Mädchen gesehen. Wenn sie Probleme hat, geht sie zurück und fängt an, in Zungen zu reden. Das sind also Dinge, die dürfen wir nicht unterschätzen. Da wird etwas übertragen. Und da müssen wir einfach jetzt hellhörig werden, dass das nicht jetzt was ist zum, ja, mal was Interessantes oder mal was zum Schmunzeln oder so, sondern sehr ernst. Wenn wir das hören, dass die Leute auf den Rücken fallen. Ich habe es gesehen, gar nicht weit weg von hier in Heidelberg-Sandhausen. Da ist eine Gemeinde, die heißt Die Taube. Da ist ein Elsässer, der heißt Piero Fay. Er hat Leuten die Hände aufgelegt. Sie sind umgefallen nach hinten. Eine Frau lag 20 Minuten auf dem Boden. Nur Leute, die von ihm berührt wurden an der Stirn. Und warum fallen die alle nach hinten? Wenn wir die Bibel etwas kennen, stellen wir fest, dass nach hinten stürzen in der Bibel immer Zeichen des Gerichts bedeutet. Wir haben nur 3 Mal in der Bibel, wo Leute nach hinten fallen. 1. Mose 49,17, der Jakobssegen, da heißt es, dann wird eine Schlange werden, ein Bild auf den Antichristen, und er wird das Pferd in die Ferse beißen, dass der Reiter nach hinten falle. Der Reiter fällt nach hinten, nachdem die Schlange gebissen hat. 1. Samuel 4, Vers 18, Eli, wird von Gott gerichtet nach seinem Ungehorsam und fällt rücklings vom Stuhl und bricht sich das Knick. Gericht Gottes. Und in Jesaja 28 im Zusammenhang mit Zungenrede heißt, dass sie rücklings stürzen werden. Und das muss man einfach wissen, wo Menschen in der Bibel Gott begegnen, fallen sie immer aufs Angesicht. Im Alten Testament, im Neuen Testament, Johannes in der Offenbarung, immer wenn Menschen Gott begegnen, auch wenn sie Engel begegnen, keiner fällt nach hinten auf den Rücken, denn nach hinten fallen bedeutet biblisch Aufdecken der Blöße. Das geht zurück auf 1. Mose 9, wo Noah aufgedeckt bloß im Zelt liegt. Aufdecken der Blöße, deswegen Gericht. Und so sind die Zusammenhänge. Und in der Bibel fallen die Menschen immer aufs Angesicht. Gott begegnen, aufs Angesicht fallen, Gericht nach hinten fallen. Ich habe den Film gesehen, den Reinhard Bonnke da in Karlsruhe gezeigt hat, wie er in Afrika im Stadion predigt. Dann ruft er zum Schluss die Menschen nach vorne zur Geistestaufe, so wie er es auf der Kassette da eben auch getan hat. Da standen 5000 Afrikaner vorne und er betet über ihnen und dann fallen 5000 Menschen wie von der Sense gemäht nach hinten auf den Rücken. Glaub bitte nicht, dass das der Heilige Geist wirkt. So wirkt der Heilige Geist nicht. Der bringt niemals solche Machtwirkungen hervor wie Hinstürzen und Zuckungen und verdrehte Augen und diese Dinge. Das ist nicht der Heilige Geist. Das ist ein anderer Geist. In diesem Fall muss ich wirklich sagen, das bedeutet Machtergreifung eines anderen Geistes, wenn Menschen so nach hinten fallen und sich so öffnen, dass da etwas über sie Macht bekommen kann. Und damit bin ich beim dritten. Heute Abend, was wir vielleicht noch schaffen, die falsche Praxis der Passivität. Das alles funktioniert nur, wenn sich der Betreffende passiv verhält. Geistestaufe wird durch Handauflegung übertragen, wenn sich der Empfänger innerlich passiv verhält. Er muss sich ohne innere Anspannung verhalten, er muss sich treiben lassen, er muss sich passiv öffnen. Und genau diese Phänomene der Passivität finden wir in der fernöstlichen Mystik, Hinduismus, Buddhismus, auch Anthroposophie, all dieses Fernöstliche oder TM basiert auf dem Prinzip Passivität. Man muss sich innerlich ganz leer machen. Der Engländer sagt, to make the mind blank, den Verstand leer machen, nicht mehr denken, nicht mehr aktiv sein innerlich. Oder im Bereich Hypnose. Hypnose funktioniert nur, wenn sich der Betreffende passiv verhält. Wenn ich sage, ich lasse mich von dir nicht hypnotisieren, kann der gar nichts machen. Deswegen nehmen die Hypnotiseure meistens Frauen, Mädchen, die an der Stelle jetzt labiler sind. Mediumismus. Ein Medium in einem spiritistischen Zirkel muss sich passiv verhalten und dann wird sie in Trance versetzt. Immer das gleiche Prinzip. Und auch in der pfingstcharismatischen Bewegung, ich muss jetzt da einfach den Bogen so spannen, finden wir das wieder, Passivität. Und ich muss da zitieren aus dem Buch von Alexander Seibel, Gemeinde Jesu endzeitlich unterwandert, leider vergriffen, ein sehr gutes Buch. Da zitiert er aus einem anderen Buch, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, von Dornfeld, unter der Überschrift Nun ist auch für dich die Zeit gekommen, den Heiligen Geist zu empfangen. Werden folgende Vorschläge gegeben. Erstens, schließe bitte deine Augen, erhebe deinen Kopf und schaue auf Jesus. Zweitens, nun öffne deinen Mund weit. Die Bibel sagt doch, tue deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Ist nicht genau das, was du vorhast? Du wünschst, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Öffne nur deinen Mund wie ein hungriges kleines Rotkehlchen. Drittens, nun atme ein und aus, deinen Mund weit offen, so tief du kannst. Tue das so lange, bis du die Gegenwart Gottes in dir spürst. Wisst ihr, was das ist? Das ist wörtlich die Soham-Meditation, eine indische Meditationspraxis. So heißt er, Ham heißt ich, ja, wo die Gottheit durch eine Atemtechnik in mich hineingeatmet wird. So lehrt dieser Buchautor Dornfeld, die Geistestaufe zu empfangen. Wenn das so einfach wäre, mit einer Atemtechnik den Heiligen Geist in sich holen. Aber ihr seht, das Prinzip der Passivität. Ohne die geht das nicht. Was sagt die Bibel zur Passivität? Die Schrift spricht viel von Stille, aber nie von Passivität, dass wir das genau unterscheiden. Stille ja, Passivität nein. Die Bibel fordert uns nie auf, geistlich passiv zu sein, bei der stillen Zeit sich hinzusetzen und in eine Kerze zu meditieren oder in sich hineinzuhorchen auf Stimmen. Das sagt die Bibel nie, sondern die Bibel sagt, wachet, ringet, suchet, jaget nach, klopfet an. Das meint nicht Aktivismus, aber das meint eine innere Aktivität. Nie dieses Passiv sich treiben lassen. Das ist, Watchman Nee sagt, das ist ein geöffnetes Tor für den Einfluss von Dämonen, wenn ich mich so innerlich passiv öffne. Ja, wenn wir noch ein paar Minuten hätten, dann würden wir mit unserem Thema ganz fertig werden. Ich habe nur noch einen letzten Punkt, Joel 3, die falsche Auslegung von Joel 3. Ganz kurz noch eine Folie. Die ganze Pfingstbewegung baut ganz stark auf diese Stelle in Joel 3. Vielleicht können wir es ganz kurz aufschlagen, wenn ihr noch Haggai aufgeschlagen habt, etwas zurück, findet ihr Joel Kapitel 3. Wir haben es gleich geschafft, Joel 3. Hinter Hosea kommt Joel. Und das ist diese berühmte Weissagung, wo steht, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Es geht dann noch weiter, er spricht dann noch von Zeichen am Himmel, von Blut und Feuer und Rauchsäule, vom Tag des Herrn, der kommen wird, und schließt mit der Aussage, Vers 5, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Diese Joel-Stelle wird von Petrus in der Pfingstpredigt zitiert. An Pfingsten steht Petrus da in Jerusalem und zitiert Joel Kapitel 3. Weil ja Joel geweissagt hat, es wird eine Geistesausgießung kommen und da werden Visionen geschehen, Träume, Gesichte etc. und Errettung. Deswegen zitiert Petrus am Pfingsttag diese Joel-Stelle und sagt, damals geschah die erste Erfüllung der Joel-Verheißung an Pfingsten, Geisterfüllung, Geistausgießung, Weissagung, Errettung vieler Menschen. Ist an Pfingsten geschehen.
Ganz wesentlich ist dort zu lesen, da heißt es in der Apostelgeschichte, dies ist es. Es steht nicht dort, da wurde erfüllt. Da steht, dies ist es.
Ja.
Muss man sehr genau darauf achten.
Genau, da steht nicht, es ist jetzt erfüllt, ja, abgeschlossen, sondern dies ist es, ein Teil nämlich von dieser Erfüllung haben wir hier. Da müssen wir wissen, Joel 3 ist ein Wort an Israel, das zeigt der Zusammenhang im Joel-Buch ganz deutlich, der letzte Vers davor und auch gleich danach lässt eindeutig erkennen, es geht um Israel. Dann müssen wir wissen, nach Epheser 3 hat kein alttestamentlicher Prophet die Zeit der Gemeinde geschaut. Alle alttestamentlichen Propheten weissagten nur für das Volk Israel. Keiner, auch Daniel nicht, Jesaja nicht, keiner hat die Zeit der Gemeinde gesehen. Ihr wisst, sie hatten diese berühmte Berggipfelperspektive. Sie sahen nur diesen einen Gipfel und dahinter den nächsten Gipfel und sahen nicht, dass hier zwischen ein Tal von fast 2000 Jahren liegt, die Zeit der Gemeinde, in der wir heute leben. Sie sahen nur Israel, oben drüber geschaut. Man könnte das auch grafisch anders zeigen, wie hier auf dieser Folie, ja, in der Vorderansicht oder Draufsicht sieht das aus, als ist da ein kleiner Kreis und ein großer Kreis. Aber wenn ich die Seitenansicht sehe, merke ich, da sind zwei Räder. Und da vorne ist das große und dahinter ist ein kleines oder umgekehrt. Wenn ich drauf schaue, scheint es zusammenzuliegen. Und nur die Seitenansicht zeigt mir, dazwischen ist ja noch ein Zwischenraum. Und so auch zeitlich gesehen, die Propheten sahen nicht die Gemeinde Jesu, sondern sie sahen nur Israel. Das heißt, der Ausdruck in den letzten Tagen bedeutet nicht das Ende der Gemeindezeit. Joel wusste nichts von einer Zeit der Gemeinde, sondern die zweite Erfüllung der Joel-Weissagung wird nach der Entrückung der Gemeinde geschehen. Der Überrest Israels in der großen Trübsal wird dann den Herrn Jesus als Messias annehmen. Joel 3 ist nicht eine Rechtfertigung dafür, dass jetzt am Ende der Gemeindezeit viele Leute den Geist empfangen und Visionen haben und Zungen reden und all diese Dinge. Das wird in der Pfingstbewegung als Hauptbelegstelle gebraucht. Und wir sehen, exegetisch ist das nicht haltbar, das ist heilsgeschichtlich falsch. Joel spricht nicht von der Gemeindezeit, sondern von der Zeit, die nach der Gemeinde kommen wird, nach der Entrückung, wenn Israel wieder im Mittelpunkt des Handelns Gottes steht. Das können wir ganz exakt biblisch beweisen. Und D, zu jener Zeit wird sich auch der bisher noch unerfüllte zweite Teil der Weissagung erfüllen. An Pfingsten war nichts von Blut und Feuer und Finsternis. Das wird sich dann erfüllen, wenn Joel sich in einer tieferen, vollständigeren Weise erfüllt. E, das Neue Testament spricht im Blick auf die Endzeit nicht von einer großen weltweiten Geistesausgießung, wie die Pfingstbewegung sagt, sondern von Verführung, von Überhandnehmen des Unglaubens und Abfall, aber in keiner einzigen Stelle von einer weltweiten Erweckung. Das sind zwei ganz verschiedene Sichtweisen. Wenn ich natürlich meine, jetzt kommt bald die große Welterweckung, dann habe ich eine ganz andere Sicht der Dinge, wie wenn ich weiß, nein, in unserer Zeit wird Verführung sein. Hier und da schenkt der Herr noch Aufbrüche, selbstverständlich, auch in ganzen Ländern, aber nicht mehr weltweit, sondern da ist Abfall, da ist Verführung, da ist Verfolgung, da ist Überhandnehmen des Unglaubens. Schlussfolgerung: Visionen, die sich auf diese Stelle in Joel 3 berufen, sind mit größter Vorsicht zu genießen, ebenso Leute, die sich auf ihre Weissagung auf diese Verse berufen. Alle, die heute Visionen haben, berufen sich auf diese Stelle. E.G. White, die Gründerin der Siebenten-Tags-Adventisten, begründet ihre Visionen mit Joel 3. So wird es gerechtfertigt. Edward Irving, der Gründer der Neuapostolischen Kirche, begründete seine Visionen mit Joel 3. Die Pfingster und Charismatiker begründen ihre Visionen und anderen Erscheinungen mit Joel 3. Und alle irren, alle zitieren Joel zu Unrecht, weil er gar nicht von unserer Zeit der Gemeinde heute spricht. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen und so auch argumentieren können. Ich komme zum Schluss. Ich möchte den Teil heute Abend damit beenden, dass ich sage, unsere Geschwister in der Pfingst- und charismatischen Bewegung haben eine große Sehnsucht nach der Fülle des Geistes. Und das ist erfreulich, das ist gut. Es sind keine 0815 Christen, die sich so damit begnügen, naja, gehe ich mal sonntags in den Gottesdienst, sondern sie strecken sich aus nach der Fülle, die die Bibel verheißt. Aber sie suchen sie auf einem nicht-biblischen Weg. Aber das sollten wir aufnehmen von ihnen. Sie strecken sich aus nach der Fülle. Nur die Fülle, die die Bibel uns verheißt, ist in Jesus Christus, in seiner Person. Ich schließe mit Kolosser 2, da schreibt Paulus: In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr habt diese Fülle in ihm, welcher ist das Haupt aller Reiche und Gewalten. Da ist die Fülle in Jesus Christus. Das zeigen uns die Briefe. Das zeigt uns der Kolosser- und Epheserbrief in einzigartiger Weise, dass in Jesus die Fülle ist und diese Fülle ist uns mit ihm geschenkt. Wir brauchen uns nicht nach einem zusätzlichen Erlebnis ausstrecken. Das wäre der falsche Weg. Sondern wir wollen auf biblischem Weg, durch Beugung und ganz engem Wandel mit dem Herrn, die Fülle kennenlernen. Wir wollen uns nicht mit weniger zufrieden geben, als der Herr versprochen hat.